my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest am 23. Februar 2017. Heute von Radio Dreieckland in Freiburg. Im Studio ist die Maike. Fokus Südwest bringt wie immer Themen und Nachrichten aus dem Ländle. Im Hintergrund hört ihr die GEMA-freie Band Flex Blur. Dann gebe ich auch gleich eine kleine Vorschau auf das heutige Magazin. Das Amtsgericht Lörrach hat am Montag den letzten Prozesstag gegen einen Mann aus Weil am Rhein hinter sich gebracht, der die Nachbarfamilie jahrelang belästigt und terrorisiert hat. Darüber haben wir einen Bericht einer Prozessbeobachterin. Außerdem ein Rückblick auf die gestrige Abschiebung nach Afghanistan vom Münchner Flughafen. Doch zunächst die Nachrichten aus Baden-Württemberg vom 23. Februar 2017. Bundesverfassungsgericht stoppt für den gestrigen Mittwoch terminierte Abschiebung von schwerkrankem Afghanen. Ein afghanischer Flüchtling, der seit knapp 14 Jahren in Deutschland lebt, saß bereits seit einem Monat im Abschiebegefängnis Pforzheim und sollte gestern Abend um 19 Uhr vom Münchner Flughafen nach Afghanistan abgeschoben werden. Der Eilantrag gegen seine Abschiebung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe war jedoch erfolgreich. Die Abschiebung wird also mindestens 6 Monate ausgesetzt. Es wäre seine zweite Abschiebung innerhalb eines Monats gewesen. Schon am 23. Januar saß er im Abschiebeflug nach Kabul. Nach der Ankunft und einem Zusammenbruch aufgrund seines extrem labilen psychischen Zustandes schickten die afghanischen Behörden ihn wieder nach Deutschland zurück. Eine unabhängige ärztliche Untersuchung hat ergeben, dass eine Suizidgefährdung zu befürchten ist, sollte es zu einem erneuten Abschiebungsversuch kommen. Bei ihm war eine schwere depressive Störung diagnostiziert worden. Ganz offenbar teilte nun auch das höchste deutsche Gericht die Einschätzung des Flüchtlingsrates, der auf Verfahrensfehler des BAMF hingewiesen hatte.
Natürlich gibt es die politische Verantwortung bei der Bundesregierung, die überhaupt möglich macht, dass nach Afghanistan abgeschoben wird. Es gibt die Verantwortung beim BAMF dafür, dass dieser Fehler, wenn wir einfach mal unterstellen, dass es ein Fehler war und nicht eine böse Absicht oder sonst irgendwas, auf jeden Fall ist da etwas so gelaufen, wie es nicht laufen sollte. Das ist eindeutig dem BAMF einzukreiden, dass man hier nicht korrekt vorgeht und sich dann auch im Nachhinein weigert, diesen Fehler zu korrigieren. Wobei dieses Vorgehen vom BAMF meiner Meinung nach, und das deckt sich eben auch mit Erfahrungen in ähnlichen Fällen, ein Ergebnis davon ist, dass man da unter massivem politischen Druck steht, der im Wesentlichen von der Bundesregierung kommt, Abschiebungen durchzuführen, Ablehnungen zu produzieren, die Leute aus Afghanistan möglichst schnell loszuwerden. Es ist aber auch so, dass die Landesregierung von Baden-Württemberg da eine Verantwortung hat und Handlungsspielräume hat, die sie eben nicht ausnutzt, abgesehen davon, dass es ihr freistehen würde, die Abschiebung nach Afghanistan eben nicht durchzusetzen oder zumindest vorübergehend auszusetzen, wie das einige andere Länder gemacht haben.
Das sagt Sean McGinley, der Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrates. Dass in einem grün geführten Bundesland erst ein Gericht in quasi letzter Minute die wiederholte Abschiebung eines schwerkranken Mannes stoppen musste, ist vielsagend. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg kritisiert außerdem, dass die sorgfältige Einzelfallprüfung und das behutsame Vorgehen, das der Bundesinnenminister de Maizière nur hohle Phrasen seien.
Es sind ja auch und vor allem die Grünen, die sich ja darauf berufen, dass sie ja keine Handlungsmöglichkeit haben, die dann versuchen, der Bundesregierung die Schuld zu geben. Aber ich denke, es ist halt auch ganz wichtig, die beim Wort zu nehmen und sagen, hier, wenn ihr euch auf eine sorgfältige Einzelfallprüfung beruft, um das zu rechtfertigen, was ihr macht, dann muss man halt auch Wort halten.
Zu der Abschiebung von gestern hören wir nachher im Beitrag von Kollege Fabian noch Näheres. Dicke Luft in Stuttgart, fast wöchentlicher Feinstaubalarm in der Hauptstadt, ist schon lange keine Neuigkeit mehr. Der Verkehrsreferent des BUND Baden-Württemberg, Klaus-Peter Gussfeld, machte im Gespräch mit RDL die, Zitat, ambivalente Politik der Stadt Stuttgart in den letzten Jahren dafür verantwortlich, weil keine restriktiven Maßnahmen im Kessel verabschiedet worden seien. Zitat, die Lobby hat ganze Arbeit geleistet, so die Bewertung Gussfelds. Ab 1. Januar 2018 gibt es nun ein Fahrverbot für alte Diesel. Ohne Druck von Seiten der Europäischen Union und der Verwaltungsgerichte wäre es wohl soweit nicht gekommen. Denn in Brüssel droht ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland mit Strafzahlungen in Millionenhöhe, wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Nun sind Land und Kommune gefragt. Grün-Schwarz wurde per Gerichtsurteil dazu verpflichtet, eigene Pläne zur Luftverbesserung vorzulegen. Außerdem stimmte die Landesregierung im letzten Jahr einem Vergleich zu, nachdem der Verkehr an der höchst belasteten Stelle Stuttgarts ab dem 01.01.2018 um 20% reduziert werden muss, wenn die Schadstoffgrenzwerte dieses Jahr nicht eingehalten werden. Weitere wirksame Mittel zur Reduzierung der Feinstaubbelastung seien laut BUND eine Erhöhung der Parkgebühren sowie Tempolimits in der Stadt. Uni Basel will nuklearen Forschungsreaktor stilllegen. Am Montag teilte die Universität Basel mit, dass sie das entsprechende Gesuch beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation eingereicht habe. In den Unterlagen beschreibt sie das Vorgehen bei Rückbau und Entsorgung des Reaktors aus den späten 1950er Jahren, der die Stromleistung eines Tauchsieders und lediglich zu Forschungszwecken gedient hat. Das sagt Christoph Tschumi, Verwaltungsdirektor der Universität Basel. Atomkraft sei in der Forschung kein Thema mehr, führt er weiter aus. Jetzt stehe Quantenphysik im Mittelpunkt. Die Uni Basel erwartet, dass die Behörde vor Ende 2018 grünes Licht für den Rückbau des Reaktors gibt. Dieser soll bis 2020 abgeschlossen sein. Sie plant dafür Kosten in Höhe von 10 Millionen Euro. Laut dem Vertrag über die Trägerschaft der staatlichen Universität Basel muss einzig und allein Basel-Stadt für den Rückbau des Reaktors aufkommen. Mach mal Pause. Das Bündnis Entlastung jetzt, bestehend aus Gewerkschaften und linken Initiativen, rief zum landesweiten Aktionstag am Mittwoch auf. Die gesetzlich geregelte Pause nahm sich das Pflegepersonal demonstrativ als Protestaktion vor der Uniklinik Freiburg und in anderen Kommunen im Ländle zusammen mit ihren Patientinnen und Patienten. Die Aktion stieß auf rege Beteiligung. Eine Form, mit dem Personalmangel umzugehen, sei, so wäre die Südbaden, dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin nicht gemachte Pausen in Rechnung zu stellen. Die Gewerkschaft strebt außerdem einen Tarifvertrag zur Entlastung an und wird auch, wenn es nicht anders geht, mit Streiks drohen, so wie es im Saarland nach einer Eskalation passiert ist. An der Uniklinik Freiburg gab es in diesem Jahr bereits 300 bis 400 Überlastungsanzeigen. Das heißt, Patientinnen und Pflegekräfte waren einer Gefahrensituation aus Mangel an Personal ausgesetzt. Um der Haftung zu entgehen und dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin die Verantwortung zurückzugeben, sollen solche Fälle direkt angezeigt werden, empfiehlt die Gewerkschaft. Bundesweit müssen etwa 162.000 Stellen zusätzlich geschaffen werden. In Freiburg fehlen an die 100 Pflegekräfte. Was in diesem Gericht passiert, ist alles andere als gerecht. Das rief eine Zuschauerin nach Urteilsverkündung am gestrigen Mittwoch im Amtsgericht Freiburg. Eine linke Aktivistin war von einem ehemaligen Landtagskandidaten der AfD wegen Körperverletzung angezeigt worden. Bezeichnend für die Brisanz des Falls, bei dem niemand gesundheitliche Schäden davon trug, waren die verschärften Sicherheitsvorkehrungen am und im Gericht. Die Polizei hatte drei Beamte vor dem Gebäude postiert. Vor Betreten des Gerichtssaals wurden alle Besucherinnen, auch die Pressevertreterin, einer gründlichen Durchsuchung unterzogen. Die Angeklagte war im November 2015 an einer spontanen Versammlung gegen einen Werbestand der AfD beteiligt. Ihr wurde vorgeworfen, Flugblätter auf den Boden gefickt zu haben und im darauffolgenden Gerangel den Beschädigten Volker Kempf, Gruppenvorsitzender der AfD-Kreistagsgruppe Breisgau-Hochschwarzwald, einen, Zitat, gezielten Schlag aufs Ohr verpasst zu haben. Das Urteil des Gerichts waren nun 25 Tagessätze, 20 Euro für die junge Frau aufgrund von Fahrlässigkeit. Die Angeklagte trägt wie üblich die Kosten des Verfahrens und kann gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Die Begründung der Richterin war, Zitat, dass es einen Schlag gegeben hat, ist nicht ersichtlich, das hat der Zeuge Kempf selbst gesagt. Dass die Angeklagte in eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Zeugen Kempf verwickelt war, sei hinreichend belegt aufgrund des Videos der Polizei und die Personalienaufnahme durch die Polizei. Keiner der drei geladenen Zeugen konnte jedoch die Angeklagte im Gerichtssaal identifizieren. Den Antrag auf Freispruch des Verteidigers Janssen lehnte die Richterin ab. Zugunsten der Richterin spreche jedoch, dass sie keinerlei Vorstrafen habe und sich gegen die verfassungsfeindliche NPD engagiert. Am Montag war am Amtsgericht Lörrach der letzte Prozesstag gegen einen Mann aus Weil am Rhein, der die Nachbarfamilie jahrelang belästigt und terrorisiert hat. Bei diesem letzten Prozesstag wurde auch das Urteil gesprochen. 20 Tagessätze à 40 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte 90 gefordert wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Ein politisches Tatmotiv wollte das Gericht jedoch nicht erkennen, obwohl Prozessbeobachterinnen zuvor von rassistisch motivierten Übergriffen sprachen. Die Radio Bleiberecht Redaktion von Radio Dreieckland sprach mit Hanne, einer Prozessbeobachterin.
Also direkt nach Eröffnung der Verhandlung hat der Verteidiger einen Beweisantrag gestellt, in dem er bewiesen haben wollte durch die Befragung von Zeugen, dass sein Mandant also keineswegs fremdenfeindlich sei. Der Beweisantrag wurde allerdings direkt als unerheblich abgelehnt durch das Gericht. Dann wurde als nächstes der behandelnde Arzt befragt. Der hat ein bisschen beschrieben, so die Symptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung und inwiefern er diese eben bei der Betroffenen durchaus feststellen musste. Und hat das schon auch so eingeschätzt, dass die Belastungsstörung durchaus zusammenhängt mit der Nachstellung durch den Nachbarn. Dann wurde die Urteilsbegründung aus dem Gewaltschutzverfahren von vor einem Jahr vorgelesen. Da gab es nämlich schon mal ein halbjähriges Annäherungsverbot. Und in dieser Urteilsbegründung, das fand ich ganz spannend, da wurde schon Bezug darauf genommen, dass er sich der Betroffenen gegenüber sehr stark abfällig und ganz klar rassistisch geäußert und sie beleidigt hat. Das war aber so für mich einzige Punkt, wo seine politische, also rassistische Tatmotivation nochmal zur Sprache kam. Und dann gab es die Abschlussplädoyers durch die Staatsanwaltschaft und den Verteidiger und dann wurde das Urteil verkündet.
Und das Urteil war dann was genau?
Das Urteil beläuft sich auf 20 Tagessätze à 40 Euro und das bleibt damit tatsächlich weit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Das waren nämlich 90 Tagessätze. Und man muss sagen, dass bei der Höhe von 20 Tagessätzen also jetzt auch keine Vorstrafe dann vorliegen wird. Für die Strafbemessung rangezogen wurden auch nur 2 der 7 Fälle, die verhandelt wurden, und zwar eine Sachbeschädigung und ein Diebstahl. Und was dem Urteilsspruch zufolge nicht festgestellt werden konnte, war eine Nachstellung, weil dafür hätte ja eine Beharrlichkeit auch festgestellt werden müssen und bei nur 2 Fällen kann man davon nicht sprechen. Und das Gericht konnte auch keine Kausalität feststellen zwischen der Erkrankung der Betroffenen und eben dieser Nachstellung. Und in den beiden Punkten ist der Richter tatsächlich sehr genau auch dem Plädoyer der Verteidigung gefolgt. Und dritter Punkt, den ich wichtig fand, war, dass der Richter auch dem Richter zufolge kein politisches Tatmotiv erkennbar war. Und er auch meinte, das wäre davon abgesehen auch völlig irrelevant für das Strafmaß. Also für mich war das spannend deswegen, weil ich nicht feststellen, also ich habe einfach keine Frage gehört, seitens sowohl des Richters als auch der Staatsanwaltschaft, die darauf abgezielt hatte, herauszufinden, ob es ein rassistisches Tatmotiv gab. Ja, auch diese Einschätzung als irrelevant, also das ist so ein Muster in der deutschen Rechtsprechung, dass Rassismus als Tatmotivation, wenn es die Betroffenen so einschätzen, eben nicht ernst genommen, nicht anerkannt wird und dem eben auch nicht nachgegangen wird und es auch keine juristische Handhabe gibt, da das in die Strafbemessung mit einfließen zu lassen.
Du hattest jetzt gerade gesagt, dass sowohl Richter als auch Staatsanwaltschaft keine rassistischen Motive und nicht nach rassistischen Motiven gefragt haben. Du hast im Vorgespräch zu diesem Interview aber erwähnt, dass die Staatsanwältin sehr wohl diese rassistischen Motive in ihrem Antrag genannt hat. Das heißt, sie war durchaus davon überzeugt, dass es die gab. Deswegen nehme ich jetzt an, dass der Richter da sehr dem Anwalt des Angeklagten gefolgt ist. Könntest du denn noch mal ein bisschen genauer das Plädoyer des Anwalts schildern, bitte?
Na, für mich waren da drei Punkte zentral in dem Plädoyer des Verteidigers. Und zwar zum einen hat er ganz stark eine Normalisierung von Rassismus betrieben. Und zwar ging es darum, tatsächlich Aussagen seines Mandanten, er soll sich abfällig über vermeintliche türkische Familie geäußert haben. Die hat der Verteidiger dann normalisiert durch seine Aussage, ja, wer hat sich denn noch nicht irgendwann in seinem Leben schon mal negativ über einen oder mehrere Ausländer geäußert? Und ja, also wenn man das irgendwie so als Maßstab nehmen würde, könnte man ja halb Deutschland als rechtsradikal bezeichnen. Und das ist für mich also genau eine ganz klare Verharmlosung und Normalisierung rassistischer Einstellungen, und nur weil die von ganz weiten Teilen der Bevölkerung geteilt werden, finde ich das keineswegs harmloser oder ungefährlicher. Der nächste Punkt, den ich sehr bemerkenswert fand, war die Einordnung der Taten. Also, ne, er hat quasi das so dargestellt, als sei sein Mandant vollkommen unverschuldet zwischen zwei sich wechselseitig bekriegende Lager, nämlich das linke Lager und das rechte Lager, geraten. Für mich war da ganz wenig nur noch erkennbar, dass der Angeklagte ein eigenständig handelnder und verantwortlicher Mensch ist, sondern er wurde eher so als Opfer stilisiert, als Ziel diffamierender Pressemitteilungen, infolge deren sich also Freunde und Bekannte von ihm abwenden, weil sie da irgendwie Angst haben. Ja, der dritte Punkt, den ich noch relevant finde anzusprechen, das ist die Aussage des Verteidigers, dass die Betroffene ja seiner Ansicht nach dem linken Lager zuzurechnen sei und damit eigentlich zwingend zum Ziel rechter Angriffe geworden sei oder sich selbst gemacht habe. Und das finde ich tatsächlich eine sehr bestürzende Aussage, weil es ja, also zum einen ist es eine ganz klare Täter-Opfer-Umkehr. Also nun plötzlich ist nicht der Mensch, von dem die Aggression ausging, dafür verantwortlich, dass die Betroffene das erleben musste, sondern sie selbst, weil sie sich auf eine bestimmte Art angeblich politisch positioniert und ist damit selbst verantwortlich für das, was ihr zugefügt wurde. Und zum anderen, ja, finde ich auch total gefährlich, Gewalt und Bedrohung und Übergriffe gegen politische GegnerInnen und Menschen, die sich gegen Rassismus einsetzen, für Geflüchtete engagieren, für eine offene, plurale Gesellschaft engagieren, ist integraler Bestandteil rechter Ideologie und Strategie. Und das finde ich hochproblematisch, das zu normalisieren, anstatt eben die Betroffenen von rechter und in dem Fall rassistischer Gewalt eben zu schützen und sich auf deren Seite zu stellen.
Für die Betroffenen in diesem Fall war das jetzt auch nicht der letzte Prozess. Also es gab ja diverse Vorfälle in Weil am Rhein, wo die Familie auf unterschiedliche Art angegangen wurde. Wenn ich richtig informiert bin, findet als nächstes der Prozess gegen den Schwiegersohn des jetzt in diesem Prozess Angeklagten statt, der nämlich die betroffene Mutter der Familie zusammengeschlagen hat. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie es jetzt weitergeht?
Ja, meines Wissens wird im Frühjahr oder auf den Sommer hin dann das Strafverfahren gegen diesen Schwiegersohn eingeleitet werden, genau wegen der Körperverletzung gegen die Betroffene.
Am gestrigen Mittwoch, den 22. Februar, wurden 18 Personen vom Münchner Flughafen nach Afghanistan abgeschoben. RDL hat berichtet, dass erst das Bundesverfassungsgericht die Abschiebung eines Afghanen gestoppt hat, der seit 14 Jahren in Deutschland lebte und eine schwere depressive Störung attestiert bekommen hat. Er wartete im Abschiebegefängnis Pforzheim darauf, schon zum zweiten Mal innerhalb eines Monats nach Kabul geflogen zu werden. Im Januar hatte die afghanischen Behörden ihn nach einem Zusammenbruch wieder nach Deutschland geschickt. Noch in einem weiteren Fall aus Baden-Württemberg stoppte die Justiz in quasi letzter Minute die Abschiebung. Ein Vater hätte von seinen minderjährigen Kindern getrennt werden sollen, die keine afghanische Staatsbürgerschaft haben. Eines ist schwerstbehindert. Und hier erklärte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof, dass die Abschiebung dem garantierten Schutz von Ehe und Familie widerspreche. Trotzdem wurden vier weitere Personen aus Baden-Württemberg abgeschoben. Wir fragten noch einmal bei Sean McGinley nach, dem Geschäftsführer des baden-württembergischen Flüchtlingsrats, nach einer Bewertung der Abschiebung und den Erklärungen der baden-württembergischen Grünen im Nachgang. Ein Beitrag von Kollege Fabian.
Wer sind die Personen aus Baden-Württemberg, die nun abgeschoben wurden?
Über die Leute, die tatsächlich abgeschoben wurden, wissen wir von einem. Wir haben gestern Nachmittag einen Anruf bekommen von einem, der in Mannheim der Flüchtlingsarbeit tätig ist, der über verwandtschaftliche Beziehungen diesen Mann kennt. Er war seit 4 bis 5 Jahren in Deutschland. Er hat weitere Verwandtschaft hier, also keine Kernfamilie, aber Brüder und Neffen. Er hat bei einer Sicherheitsfirma gearbeitet. Er war also quasi finanziell unabhängig, hat keine Sozialleistungen bezogen. Er war auch nicht straffällig geworden. Von daher finden wir das natürlich zusätzlich sehr empörend, dass so jemand dann eben abgeschoben wird. Zusätzlich eben zu unserer grundsätzlichen Kritik an der Situation in Afghanistan. Ich habe auch heute mit Menschen aus seinem Umfeld gesprochen. Ich habe gestern auch seinen Bruder gesprochen auf der Kundgebung in Mannheim. Er war natürlich sehr, sehr aufgewühlt und in Tränen, wie man sich ja vorstellen kann. Und man sieht da eben auch, dass da ein ganzes Umfeld mit traumatisiert wird, wenn jemand abgeschoben wird. Und ich denke, wenn man das dann auch wirklich persönlich erlebt, dass es das einen nochmal wirklich vor Augen führt, wie unmenschlich diese Abschiebepraxis wirklich ist.
Und auch aus Stuttgart wurde wohl ein Afghane abgeschoben, der auch in Stuttgart arbeitet. Zu den angesprochenen, durch die Justiz gestoppten Abschiebungen aus Baden-Württemberg, übrigens wurde ebenfalls am gestrigen Tag noch eine Abschiebung nach Mazedonien vom Verwaltungsgerichtshof gestoppt, haben sich nun auch die baden-württembergischen Grünen zu Wort gemeldet. Abschiebung von Familienvätern und Schwerkranken gehen gar nicht. Sie sind ethisch und rechtlich nicht vertretbar. Ich bin der Justiz dankbar, dass Sie die Leitplanken der Humanität nochmals deutlich aufgezeigt haben, lässt sich der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Uli Skerl zitieren. Er spricht von katastrophalen Pannen, die gemacht worden seien. Wie bewerten Sie jetzt diese Empörung der baden-württembergischen Grünen bezogen auf diese Einzelfälle?
Also grundsätzlich finde ich nicht nur die Abschiebung von Schwerkranken und Familienvätern, sondern jede Abschiebung nach Afghanistan ethisch nicht vertretbar. Man versteckt sich dahinter gerne, dass es rechtlich vertretbar ist, wenn die Anträge abgelehnt werden und so weiter und so fort. Wenn man sich genauer anguckt, wie die Asylverfahren bei Menschen aus Afghanistan ablaufen und wie man sich anschaut, wie da eben auch das rechtlich bewertet wird, wenn dagegen geklagt wird, dann komme ich nicht unbedingt zu dem Schluss, dass es da rechtlich alles haltbar ist. Und das ist, glaube ich, mit einem großen Element des Zufalls verbunden, ob diese Menschen wirklich, ob ihre Rechte wirklich gewahrt werden oder nicht. In dem konkreten Fall von dem Mann, der in Abschiebehaft war, war das dann eben so, dass es ein enormer Kraftakt war, im letzten Moment von seiner Anwältin und auch von einem Mitarbeiter des Flüchtlingsrates, die da durch die Nacht gearbeitet haben, um die Verfassungsbeschwerde zu schreiben und gerade noch rechtzeitig einzureichen, damit es gelungen ist, den auf dem Weg nach München quasi noch zu kontaktieren und zurückzubringen. Und es ist eben leider so, dass nicht jeder Mensch, der betroffen ist, die Möglichkeit hat, sich da die rechtliche Hilfe zu holen, weil die eben natürlich nicht unbedingt da den Kontakt haben. Da wir bekommen das nicht mit, die Anwälte bekommen das nicht mit. Da ist eben ein Element des Zufalls mit dabei. Und ich frage mich dann immer, wenn ich von solchen Fällen höre, frage ich mich immer, wie viele Fälle gibt es, die vergleichbar gelagert sind, die eben dann keine Hilfe bekommen, die keine Möglichkeit bekommen, ihre Rechte durchzusetzen, weil das schlicht niemand mitbekommt. Und die Einzelfallprüfung, die sorgfältige Einzelfallprüfung, die sorgfältige Abläufe des Verfahrens, hinter denen man sich da gerne versteckt auf politischer Seite, auch von den Grünen, die sind überhaupt nicht gewährleistet. Und ich kann mich erinnern, kurz vor der ersten Sammelabschiebung nach Afghanistan im Dezember hat Herr Sgerl gesagt, grundsätzlich findet er das nicht gut mit der Abschiebung nach Afghanistan, aber es könnte ja sein, dass das alle Straftäter sind und dann würde die Sache ja anders aussehen. Und dann finde ich erstens, weiß ich jetzt nicht, ob das grüne Politik ist, dass man als Straftäter seine Menschenrechte verwirkt und wenn ja, ab welchem Strafmaß. Zweitens finde ich es gut, dass wir und die Anwälte und andere engagierte Menschen es eben nicht abgewartet haben, bis das Flugzeug abgehoben ist, um dann irgendwie festzustellen, hoppla, da waren ja eben nicht nur Straftäter, sondern dass wir uns versucht haben, möglichst im Vorfeld aufzuklären, rauszufinden, wer die Leute sind und denen eben zu helfen und dass wir dann eben feststellen, was da eben alles an Leute dabei sind, unabhängig davon, dass wir grundsätzlich gegen Abschiebungen nach Afghanistan sind, dass da eben selbst diese selbstgesetzten Regeln der Landesregierung eben nicht eingehalten werden.
Und hätte sich die Grünen in Baden-Württemberg angeschlossen, den schleswig-holsteinischen Grünen, der schleswig-holsteinischen Landesregierung, die einen Abschiebestopp erlassen hätte, dann hätte es auch gar keine Chancen für solche Zitatpannen gegeben. Die Landesregierung hat die Chance zu zeigen, wer ihnen wichtiger ist, Engagierte in der Flüchtlingsarbeit oder rechte AfD-WählerInnen, schreibt der Flüchtlingsrat in der Pressemitteilung zur Abschiebung. Besteht das Gefühl, dass AfD-WählerInnen der Landesregierung wirklich wichtiger sind als Engagierte in der Flüchtlingsarbeit?
Also das ist für mich die Erklärung dafür, warum eine solche rücksichtslose und unmenschliche Abschiebepolitik durchgezogen wird. Dass eben diese Kräfte, ob das jetzt die AfD sind oder andere ähnlich denkende Kräfte, die politisch Verantwortlichen in Bund und Land vor sich hertreiben. Wenn wir die politisch Verantwortlichen anfragen zu diesem Thema, da kommt immer irgendein Satz von wegen, die Akzeptanz der Bevölkerung darf nicht überstrapaziert werden. Und dann schwingt dann eben so ein Gefühl mit von, die Bevölkerung möchte, dass dann mehr abgeschoben wird. Man hat dann immer auch diese Debatten von dem angeblichen Vollzugsdefizit bei Abschiebungen und das wird dann eben benutzt, um so etwas zu rechtfertigen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Mehrheit der Leute in diesem Land das wirklich wollen. Ich erlebe das auch immer wieder und ich finde das immer wieder eine sehr spannende Erfahrung, wenn ich mit Leuten spreche, die vielleicht gar nicht so politisch sind, die vielleicht sich gar nicht mit dem Flüchtlingsthema an sich engagieren, aber in dem Moment, wo die selber mit sowas konfrontiert sind, weil jemand, den sie kennen, abgeschoben wird, jemand, der bei ihren Kindern in der Klasse sind, die dann teilweise so schockiert sind und sich fragen, warum machen sie das, dürfen die das überhaupt, ich verstehe das nicht, das kann man doch nicht machen. Und ich glaube, wenn die Menschen sich wirklich bewusst werden, was da gemacht wird, was da für menschliche Schicksale dahinter stecken, dass sie da anders darüber denken würden. Und deswegen wünsche ich mir, dass diejenigen, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind, die Menschen, die mit den Geflüchteten solidarisch sind, dass sie dann eben ihre Stimme erheben und dann eben zeigen, dass die anderen eben nicht die Mehrheit sind und dass sie eben alles daran setzen, die große Masse der Bevölkerung aufzuklären, was da eben für Realitäten sind. Und die Realität ist eben nicht das, was gerne dargestellt wird, dass das alles nur irgendwelche Straftäter sind oder irgendwelche Leute, die man loswerden sollte, sondern eben wie in den geschilderten Fällen Menschen, die hier wirklich extrem schutzbedürftig sind mit schweren Krankheiten, Menschen, die lange hier sind, Menschen, die arbeiten, die den deutschen Staat keinen Cent kosten, die hier Familien haben, die hier Freunde haben, die ein soziales Umfeld haben, aus dem sie gewaltsam herausgerissen werden, teilweise nach vielen Jahren, teilweise seit vielen Jahrzehnten. Und das ist etwas, was wir wirklich nicht hinnehmen müssen, was nicht hinnehmen dürfen. Und ich vertraue trotz allem, trotz der aktuellen Gesellschaftsstimmung darauf, dass da sehr, sehr viele Leute in dieser Gesellschaft das ähnlich sehen würden, wenn sie das mal begreifen und verstehen.
Es gab jetzt in zahlreichen Städten in Baden-Württemberg Proteste. Die Justiz musste mehrmals einschreiten. Prognose zum Abschluss. Wird es demnächst trotzdem wieder Abschiebung aus Baden-Württemberg nach Afghanistan geben?
Ich rechne damit, dass es es wieder geben wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich hoffe, dass ich da nicht zu optimistisch bin. Ich habe das Gefühl, dass der Druck auf die politischen Verantwortlichen jetzt wächst, dass das mehr problematisiert wird, dass es umstrittener ist, dass die mehr unter Rechtfertigungsdruck geraten. Ich hoffe, das wird sich fortsetzen und mein Aufruf wäre an alle, die quasi gegen Abschiebungen nach Afghanistan sind, da weiterhin aktiv zu sein, weiterhin ihr Umfeld aufzuklären, weiterhin Protestaktionen vor Ort zu organisieren, weil wir eben diesen Druck aufrechterhalten müssen. Und ich hoffe, wenn wir das machen, wenn wir mehr werden und wenn wir lauter werden, dass wir erreichen können, dass auch in Baden-Württemberg und am besten sogar bundesweit die Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt werden.
Das sagt Sean McKinley, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrats, zur Sammelabschiebung nach Afghanistan, von der auch 4 Baden-Württemberger betroffen waren.
Das war's von Fokus Südwest am 23. Februar mit der Maike von Radio Dreieckland in Freiburg. Ich sag tschüss.